Nach den Sommerferien fängt ja für viele Kinder und auch für viele Teenager und Jugendliche ein neuer Lebensabschnitt an. Und gerade für die, die die erste Schulphase so hinter sich gebracht haben, Grundschule und dann auf die nächste Schule gehen, die weiterführende und nachher in die Ausbildung, für dieses manchmal so, auf jeden Fall ging es mir damals so, dass wenn man die Schule gewechselt hat, versucht hat, nochmal neu anzufangen. Sich nochmal in einer Form zu verändern, dass man nicht mehr der sein will, der man vielleicht vorher war. Das habe ich auch von einigen Teenagern hier schon gehört, dass wenn sie jetzt in die Ausbildung nach den Sommerferien gehen, dass sie dann sich wünschen, nochmal irgendwie neu anzufangen. Ich habe das auch probiert, als ich nochmal die Schule wechseln musste, weil wir von Ennepetal nach Bochum gezogen sind. Da habe ich mir überlegt, ich will nicht mehr so der Klassenclown sein, der sich mit allen anlegt, der immer meint, alles besser wissen zu müssen. Nur komischerweise hat es nicht wirklich geklappt. Das war nicht ganz einfach, sich so zu verändern. Ich meine, wenn ihr mich damals gekannt hättet, dann hättet ihr, glaube ich, nie gedacht, dass ich einmal hier vorne stehen würde. Das war aber so, ich habe es mir gewünscht. Aber ich war ja immer noch der gleiche Bernd Kortmann, der ich vor den Sommerferien war. Also es gab irgendwie keine grundlegende Veränderung. Kein Aha-Moment und von jetzt auf gleich hat sich alles verändert. Ich war immer noch derselbe. Und deswegen war es auch von der Rollenverteilung her relativ schnell so, dass ich nicht zum Klassenclown mutieren musste, zum Glück, weil dafür hatten wir schon einer meiner besten Freunde mittlerweile, also wir haben uns sehr gut verstanden. Aber es kam so regelmäßig ja wieder vor. Ich finde, wenn man in unsere Gesellschaft hineinguckt, dann erkennt man das sehr stark, dass wir uns nicht nur an der Schule oder an den Ausbildungsstätten oder irgendwo versuchen, neu zu definieren. Ich kenne mittlerweile einige Leute, die versucht haben oder die nochmal die Arbeitsstelle gewechselt haben, um zu sagen, ich will nochmal neu anfangen, ich will nochmal was neu machen. Und die Frage, ob ich mich wirklich verändern kann, spielt eine große Rolle. Wenn ihr mal in unsere sozialen Medien reinguckt, dann ist es voll von Motivationstrainern, von Life-Coaches, von Leuten, die uns helfen wollen, uns zu verändern. Wenn wir allein die Statistik angucken, die am Jahresanfang immer so schön ist, wenn sich die Leute im Fitnessstudio anmelden. Sie wollen Sachen verändern. Dann glaube ich, ist gerade so das erste Quartal des neuen Jahres immer das, wo so Fitnessstudios am meisten Geld machen. Weil allein ich kenne mindestens 20, 30 Leute, die sich angemeldet haben und höchstens bei dem Einführungstraining da waren. Und Fitnessstudios verdienen anscheinend sehr, sehr gut dadurch. Aber das sind so Punkte, wo wir immer wieder merken, irgendwie verlangt es uns nach Veränderung. Ich habe in meinem Leben und in meinem Umfeld und in meinem Dienst allerdings immer nur eine Person und einen Lebensabschnitt so verändern können und gemerkt, dass genau das es ist, was verändert. Und wenn ich euch jetzt sage, dass es Jesus Christus ist, der euch verändert und der uns verändert, dann klingt das so einfach. Ja, viele von uns kennen das von Kindheit auf an, dass wir immer wieder hören, Jesus Christus verändert. Aber es ist auch das Einzige, was uns verändern kann. Natürlich kannst du ins Fitnessstudio gehen und du kannst nochmal neu anfangen auf einer anderen Arbeitsstelle und du kannst versuchen, dein Verhalten irgendwie zu verändern, aber das Grundmuster, was du dir anerworben hast von Kindesbeinen auf an, das behältst du. Und das ist ganz schwer abzutrainieren. Und da ist doch die Frage, können wir uns wirklich verändern mit unserem ganzen Wesen? Kann aus einem Griesgram ein liebevoller Mensch werden? Kann aus einem naiven Menschen einer werden, der er abschätzen kann? Und kann aus jemandem, der vielleicht ganz schüchtern ist, jemand, der offen wird, werden? Die einfachste Antwort: Jesus. Jesus verändert. Und Jesus verändert das nicht nur so, dass man das irgendwie so, ja, es ist einmal so ein Plop, so man spricht so ein Gebet und alles verändert sich, sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Und ich finde das so spektakulär, dass wir davon einen ganz genialen Bibeltext lesen können. Doch bevor ich, bevor wir den gemeinsam lesen, brauche ich mal euer geballtes Bibelwissen. Zwei Personen hier müssen außen vor bleiben. Mein Kollege, der Paul, der darf nicht antworten und der Carsten nicht. Und alle anderen bitte ich jetzt mal, folgenden Satz zu vervollständigen. Denn also hat Gott... sondern ewiges Leben haben. Sehr gut. Steht wo? Johannes 3, Vers 16, einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste. Zu wem spricht Jesus diesen Satz? Zu Nikodemus. Um wie viel Uhr spricht er diesen Satz? Abends? Oh, nachts. Er spricht ihn nachts. Und warum ich das so faszinierend finde und diesen ganzen Text, das kriegt ihr vielleicht raus im Laufe der Predigt und das lesen wir jetzt mal gemeinsam. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus, der zu den führenden Juden zählte, zu Jesus. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn nicht jemand vom Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus Geist geboren werden. Aber wie geschieht so etwas? Fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht? Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben und erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von den Dingen erzähle, die hier auf der Erde geschehen, wie werdet ihr dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Und wie Mose in der Wüste die bronzene Schlange auf einen Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einen Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkel Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht und jeder kann sehen, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. Kann ich mich wirklich verändern? Selten habe ich in den letzten Wochen und Monaten in diesen paar Versen so viel Themen lesen können. So komprimiert auf einen Bibeltext, so viel Inhalt, so viel Liebe Jesu und Gottes zu den Menschen und trotzdem so viel Kritik und Schärfe gegenüber seinen Feinden. Dieser Text ist für mich sehr, sehr herausfordernd, aber auch sehr, sehr voll von Themen, die uns in unserem Alltag angehen, die uns aber vor allem in unserem Leben als Christen angehen. Und deswegen will ich euch mal mit hineinnehmen und wir schauen uns mal an die Verse oder die Abschnitte im Einzelnen an. In den ersten beiden Versen steht die Grundlage all dessen, was sich in den nächsten Versen entfaltet. Es ist interessant, dass Nikodemus des Nachts kommt. In der Nacht, daraus erkennen wir schon ganz viel. Einmal, dass irgendwie das Tagwerk schon vollbracht ist. Aber was viel wichtiger ist, dass er sich nur traut, nachts zu Jesus zu kommen. In der Nacht, wo ihn vielleicht nicht so viele Leute sehen können. In der Nacht, wo er sich vielleicht reinschleichen und wieder rausschleichen kann. Es ist also so, dass Nikodemus schon mit Jesus reden wollte, aber nicht in der Öffentlichkeit, sondern in der Nacht. Und das hatte auch einen speziellen Grund. Nikodemus war ja nicht irgendeiner, der mit ihm reden wollte, sondern er war einer der führenden Juden. Und zu der Zeit war es ja so, dass Jesus ist ganz häufig angeeckt. Und er war unter einem ganz besonderen Licht. Und gerade die führenden Juden und die Pharisäer und Sadduzäer und so, die hatten alle etwas gegen ihn. Die hatten Angst, dass ihre Machtposition geraubt worden ist. Und deswegen hat Nikodemus ihn in der Nacht aufgesucht, weil er, und das erfahren wir auch, ihn ja irgendwie gewertschätzt hat. Er sagt ja, wir wissen, Lehrer, dass du von Gott berufen bist. Und da ist ja eine Form der Wertschätzung drin. Er findet Jesus ja toll, anscheinend, oder er wertschätzt ihn, indem er ihm das sagt. Aber er traut sich nicht, das vor aller Öffentlichkeit zu machen, sondern in der Nacht. Und wenn wir uns das behalten, dann verstehen wir manch andere Verse, die kommen, auch unter einem ganz anderen Licht. Und zwar in den nächsten Versen, in 3-7, da fängt es ja so an, dass Jesus auf seine Worte hin etwas sagt. Und das Interessante ist ja, was er sagt. Er antwortet ja quasi nicht auf das, was Nikodemus gesagt hat. Vielleicht ein Stück weit schon, aber eigentlich sagt er ja was ganz anderes. Und das finde ich das Spannende. Wenn wir das erste Mal lesen oder vielleicht das erste Mal gehört haben, dann kommen wir doch auch ganz häufig auf den Trichter zu fragen, was meint Jesus denn jetzt damit? Der lobt ihn und sagt, es ist total cool, was du machst. Und Jesus antwortet, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er nicht in das Himmelreich kommen. Was hat das denn mit dieser Aussage vorher zu tun? Jesus zeigt Nikodemus sofort den Spiegel vor und sagt, was du meinst, hat nichts mit dem zu tun, was ich mache. Und wenn du nicht von Neuem geboren bist, wenn du nicht eine Veränderung durchlebt hast, dann kannst du nicht verstehen, dann kannst du die Dinge nicht verstehen, die ich sage und die wir weitergeben. Das funktioniert nicht. Und deswegen fängt er hier an mit der Neugeburt. Und natürlich ist es so, dass der Nikodemus einmal rein rational, da würde ich ihm auch keinen Vorwurf machen, das würde ich ja genauso sagen, wenn ich das erstmal, was meinst du denn mit Neugeburt? Soll ich jetzt wieder zu meiner Mama zurück? Natürlich nicht. Das müssen wir uns außerdem mal vor Augen führen, wenn wir in unseren Kreisen unterwegs sind als gläubige Christen, wenn wir jemandem sagen, du musst nur von Neuem geboren werden, der wird sich genau das Gleiche stellen, die gleiche Frage stellen, die Nikodemus sich gestellt hat. Wie soll ich denn bitte wieder klein werden, um dann neu geboren zu werden? Das ist nämlich das, was man damit assoziiert. Deswegen bringt Jesus dieses Beispiel, weil die Geburt ganz klar macht, worum es eigentlich geht. Wenn ein Kind geboren wird, ist es anfangs komplett unbefleckt. Es ist nicht von irgendwelchen Meinungen oder Strömen beeinflusst. Es ist noch nicht irgendwie kategorisiert. Das wird mal ein Arbeiterjunge, das wird mal ein Millionär. Es ist vollkommen neu. Es ist quasi herangewachsen im Leib der Mutter und dann aber ganz frisch. Ja, da ist noch nichts dran kaputt gemacht worden oder was weiß ich. Ja, das ist ganz neu geboren. Und Jesus sagt dir, das braucht ihr auch. Das muss passieren. Und er sieht das nur und erklärt es ja auch im Weiteren, dass es nicht eine Neugeburt meint aus dem Leibe der Mutter heraus, also aus einer Zeugung, aus einem menschlichen Akt heraus zwischen Mann und Frau, sondern von Wasser und Geist geboren. Aus einem göttlichen Akt heraus müssen wir neu werden, müssen wir uns verändern, muss eine Neugeburt stattfinden, eine vollkommene Veränderung. Das bedeutet es auch, wenn wir uns bekehren, wenn wir ein Leben mit Jesus starten, dann ist es häufig nicht so, dass wir ein Gebet sprechen und alles ist fertig. Wenn wir nämlich allein die Evangelisationsbekehrungszahlen der letzten 20 Jahre von dem Kontinent Afrika nehmen, nur von dem Kontinent Afrika, dann hat sich ganz Afrika, jeder in Afrika lebende Mensch, 1,5-mal für Jesus entschieden. An sowas erkennen wir doch, dass allein dieses Papier auszufüllen, ich habe ein Leben mit Jesus begonnen, nicht das ist, was sich Bekehrung meint. Nicht das, was Jesus hier mit Neugeburt meint. Sondern Neugeburt meint eine komplette Veränderung in einem Leben hinein mit Jesus. Ein sich ändern dahin, dass ich quasi unbefleckt bin und in dem ein Leben mit Jesus zu beginnen. Und wie bei einem Kind, das führt er hier nicht aus, aber das ist ja damit mit eingeschlossen, wie bei einem Kind wächst es dann heran. Wir müssen im Glauben wachsen, wir müssen die Schritte gehen, um erwachsen zu werden, um dann unseren Glauben so zu leben, wie er sich das vorstellt. Und er gibt uns das an hier und sagt dem Nikodemus das ganz klar, dass es durch Geist und Wasser geboren ist. Ich verstehe darunter das Taufen und das Rauskommen und sich dann mit Gottes Geist füllen lassen, dass diese Veränderung komplett greifen kann. Dass sich eine Sache wirklich verändern kann. Und ich finde das total klasse, dass das so möglich ist. Und dass er das hier mit so viel Liebe, aber trotzdem mit Nachdruck den Menschen weitergibt. Oder dem Nikodemus hier weitergibt und dadurch auch uns. Und er erklärt das weiter und führt das aus in den Versen 8 bis 12, indem er sagt, der Wind weht, wo er will. Das heißt, man kann das Ganze häufig nicht so greifen und da, wo Gottes Geist drin ist, da können wir spüren, aber wir können das nicht so kategorisieren. Und das ist ganz schön herausfordernd manchmal. Und deswegen sagt er auch, dass es so ist, dass wir das nicht alles schön in Form packen können und in Form pressen können und 3 Schritte, um neu geboren zu werden, sondern dass der Geist Gottes einen verändern muss, dass man offen sein muss, sich vom Geist Gottes verändern zu lassen und dadurch quasi vom Geist geboren zu werden. Und Nikodemus hat auch diese einführenden Worte von Jesus anscheinend nicht ganz verstanden. Deswegen fragt er aber, wie geschieht denn so etwas? Und das Spannende ist, dass Jesus wieder komplett liebevoll und bestimmt antwortet. Er sagt, du bist ein Lehrer und ein geschätzter Mann und ein führender Mann Israels und du weißt nicht, wovon ich rede. Das heißt, du hast anscheinend ganz viel Bibelwissen, ja, ganz viel Tora-Wissen und kennst trotzdem das Wort, was du auswendig kennst, nicht, was das beschreibt. Und dann fängt Jesus an, es ihm nochmal zu erklären. Die Liebe ist da, dass ihm das erklären wollen ist da, dass mit ihm, ja, das so vielleicht auf ein bisschen platt gesagt, so durchzukauen, dass er es versteht, das ist vorhanden. Und er erklärt dann auch, was das Ganze denn auf sich hat. Er sagt, wir reden ja ganz, also der Dienst von ihm und seinen Jüngern war ja so, wir reden von dem, was hier passiert und auch die anderen Menschen sehen das. Und auch die anderen Menschen verstehen das ja oder hinterfragen das, aber sie bekommen es mit und glauben daran, glauben auch an die Wunder und die Heilung, die ich tue. Aber wenn du noch nicht mal das verstehst und an das glauben willst, was zu sehen ist, wie willst du dann erst das verstehen, was ich dir versuche zu erklären, was passiert in der geistlichen Welt, wenn ein Mensch von Geist und Wasser neu geboren wird? Er sagt ihm klipp und klar, du kannst so viel Wissen haben, wie du willst, aber wie willst du verstehen, was in der geistlichen Welt abgeht, was geistlich passiert an Neugeburt, wenn du noch nicht mal an das glaubst, was du siehst, was hier passiert? Das ist schon ein bisschen hartes Brot auf jeden Fall. Und es ist aber auch ehrlich, weil ganz häufig, und das erleben wir ja auch, ist es so, dass die Menschen noch nicht mal dem glauben wollen, was sie an Wundern in der heutigen Welt und in der aktuellen Situation sehen. Und wenn sie das schon nicht annehmen wollen und sehen wollen, wie können sie dann an das glauben, was Jesus Christus von ihnen, oder was wir ihnen von Jesus Christus weitergeben? Und dann in den nächsten Versen 13 bis 16 geht er noch einen Schritt weiter. Noch nie ist jemand in den Himmel aufgestiegen und der Menschensohn ist herabgekommen. Also außer Jesus weiß keiner, was in der geistlichen Welt abgeht, was oben im Himmel bei Gott abgeht und was da quasi schon vorbereitet wird, um auf die Erde zu kommen. Nur Jesus. Und wenn er schon nicht an Jesus glaubt, wie soll er denn dann verstehen, wenn Jesus ihm von dem berichtet, was im Himmel alles passiert? Wie soll das vonstatten gehen, dass wenn wir noch nicht mal verstehen, was wir an Leben miteinander teilen, dass wir in Freude und in Leid zusammen sind, dass wir füreinander beten und manchmal wird ein Mensch geheilt und manchmal nicht. Und wenn wir schon nicht da spüren und verstehen, was es heißt, in Gemeinschaft zu sein, wie wollen wir dann das weitergeben, dass andere Menschen es spüren und verstehen, was es heißt, ein Leben mit Jesus zu führen, um das Leben hier nicht nur als portioniert und als endlich zu sehen, sondern mit dem Bewusstsein auf ein ewiges Leben. Wie wollen wir das weitergeben? Und er sagt, wie willst du das verstehen? Und dann ist Jesus wieder total liebevoll. Es kommt immer dieser Wechsel in dem Gespräch von wegen Vorwurf und liebevolles in Arm nehmen. Er fängt an, es ihm zu erklären anhand des Beispieles, was Nikodemus in- und auswendig kann. Von der Geschichte Israels, von dem, wie sie miteinander unterwegs waren, von dem, wie sie abgekommen sind und wie sie gemeckert haben beim Auszug aus Ägypten und dann die Schlangen kamen und die Israeliten gebissen haben und Moses im Auftrag Gottes die bronzene Schlange aufgestellt hat. Dieses Beispiel kannte er, diese Geschichte kannte und er wusste, dass es Menschen gegeben hat, die durch diesen Blick auf die Schlange bereut haben damit und dann gesund geworden sind. Und er sagt, dieses Bild zeigt das, was ich für die Menschen tun will und was Gott für die Menschen tun will. Er will sie erretten, er will den Blick, ja, das, er will sagen, der Blick auf mich und auf meine Tat wird die Menschen frei machen. Aber ihr müsst dran glauben. Denn, und das habt ihr gerade alle im Chor wunderbar bezeugt, Gott geht es nicht darum, dass die Menschen verloren gehen. Ihm geht es nicht darum, dass die Menschen verurteilt werden. Ihm geht es nicht darum, dass wir möglichst viel Scham- und Schuldbewusstsein haben. Ihm geht es darum, dass wir gerettet werden. Und dass wir ewiges Leben haben, dass wir nicht verloren gehen. Dass keiner, der hier ist, keiner, der in eurer Familie ist, keiner, der in eurem Freundeskreis ist oder auf eurer Arbeitsstelle, verloren geht. Das ist der tiefste und innigste Wunsch Gottes. Und den haben wir in diesem weltbekannten, vielleicht dem einen berühmtesten Satz der Bibel in Johannes 3, Vers 16. Der in einem ganz krassen Kontext steht. Der darin steht, wie Jesus einem führenden Lehrer erklärt, was es damit auf sich hat, durch der Tat, die er tun wird. Dass keiner verloren geht. Und das führt er zum Schluss nochmal aus in den Versen 17 bis 21. Er ist von Gott gesandt, die Welt zu retten, nicht sie zu richten. Zu retten. Das, was er tun will, ist nicht sich irgendwie in den Vordergrund spielen und irgendwie tun, dass er der Beste und der Genialste ist, sondern er ist gekommen, allen Mist auf sich zu nehmen und die Welt von der Macht des Todes und der Sünde zu befreien. Und wenn Nikodemus das verstanden hätte, dann hätten sich auch viele, viele, viele der führenden Juden damals ja nicht mehr so aufgeführt. Und das ist das, womit diese Bibelstelle oder dieser Abschnitt auch endet. Er hat begonnen mit dem, dass Nikodemus des Nachts gekommen ist. Mitten in der Nacht, wo ihn kein Mensch sieht. Und mitten in der Nacht kriegt Nikodemus auch ganz klare Ansagen von Jesus, trotzdem dieser Vorwurf und diese Liebe gleichzeitig. Und zum Schluss ist die Rede vom Unterschied der Menschen, die im Licht sind und der Menschen, die in der Dunkelheit sind. Die Menschen, die das nicht wahrhaben wollen, dass sie Veränderung in ihrem Leben brauchen, dass sie einen Punkt brauchen, wo sie neu geboren werden, um ein Leben so zu führen, wie es Gott wohlgefällig ist, wie sich Jesus für sie wünscht, indem er sein Leben für sie gibt. Das ist das Leben im Licht. Und da gibt es die Menschen in der Dunkelheit, die sich davon fernhalten wollen. Die lieber im Geheimen ihre Taten tun, die böse Taten tun. Und Jesus spielt auch ein bisschen schon auf seine eigene Geschichte an. Der Hohe Rat und die ganzen Menschen, die sich treffen im Geheimen und beratschlagen, wie sie ihn denn umbringen können, wie sie ihn denn ja aus dem Dunstkreis seiner Arbeitswelt rausreißen können und wie sie ihn dahin führen können, dass sie wieder allein die Macht haben und sich jeder Machtanspruch von Jesus, den er ja eigentlich gar nicht hat, aber den sie bedroht sehen, geht und weggenommen wird. Und so wissen wir, er wird wann verhaftet? Am Abend. Und er wird die ganze Nacht lang verhört vom Hohen Rat. Das ist wieder der Moment, wo Jesus darauf anspielt hier, dass das passieren wird und dass sich die Menschen nicht wohlfühlen werden, wenn sie Böses tun und dann im Licht sind. Dann werden sie sich ertappt fühlen. Und so können wir auch herausfinden, ob jemand von Gott beauftragt ist oder nicht. Jemand, der sich hinstellt und sich selber lobt und irgendwie das Schönste vom Himmel verspricht und aber nicht auf Gott hinweist, der wird ein Blender sein. Und jemand, der wie Jesus aufsteht und sagt, ich bin für euch da, ich will, dass ihr gerettet werdet, ich will, dass du nicht verloren gehst, das sind Taten des Lichts, von denen Jesus hier spricht. Und das sind Sachen, wo wir dann zum Schluss lesen, das bedeutet dann in der Verantwortung vor Gott handeln. Kann ich mich also wirklich verändern? Nach diesem Bibelabschnitt eine ganz einfache Frage, die durch diesen Bibelabschnitt aber vielleicht eine ganz neue Bedeutung bekommt. Ein großes Fragezeichen, was da ist, ob wir das wirklich hinbekommen, ob das wirklich funktionieren kann, dass ich mich ändere. Diese Veränderung hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich verändere, weil ich irgendwie netter werden will, weil ich mehr Einfluss haben will, sondern diese Veränderung, die die Bibel beschreibt und die wir vollziehen können, ist die Veränderung, statt in der Dunkelheit zu leben, im Licht. Statt ein Leben ohne Jesus zu führen, mit ihm. Statt einem Leben in unserem eigenen Willen, in dem Willen Jesu und Gottes zu führen. Das, was er für uns vorbereitet hat. Das, wovon die Bibel sagt, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in und durch mich. Das ist das, was wahre Veränderung bedeutet im Sinne der Bibel. Und das ist das, welche Veränderung wir annehmen können und welche Veränderung wir oder in welchem Veränderungsprozess wir uns befinden können, wenn wir verstehen, was es heißt, von Neuem geboren zu sein. Was es heißt, Jesus sein Leben komplett verändern zu lassen. Und ich habe euch am Anfang davon berichtet, dass es einen Punkt gab, wo ich häufiger mich gefragt habe, ob ich mich verändern kann. Und in der Schulzeit habe ich das nicht geschafft. Aber zum Ende der Schulzeit, mit 16 Jahren, durfte ich ein Erlebnis haben, auch in Gemeinde, auch durch Freunde heraufgeführt, auch gerade durch eine Jugendfreizeit, durch die Themen und durch die Sachen, die wir erarbeitet haben, die mich verändert haben. Ja, ihr habt vorhin gleich geschmunzelt um Klassenclown. Ja, ich mache immer noch gerne Spaß. Ich mache mich auch immer noch gerne für andere zum Deppen, dass man sich freuen kann und Spaß haben kann. Weil dafür hat Gott Freude und Spaß geschaffen. Aber die wirkliche Veränderung, die in mir stattgefunden hat, hat mit der Taufe begonnen. Mit 16 Jahren durfte ich mich taufen lassen. Mit dem bewussten Bekenntnis, ich will nicht mehr der Mensch sein, der ich vorher war. Ich will nicht mehr der sein, der ganz bewusst andere Menschen verletzt. Der ganz bewusst andere Menschen ausnutzt. Der ganz bewusst sich in den Vordergrund spielt. Der coolste und tollste sein will, der bei jedem irgendwie den Punkt findet, um ihn niederzumachen, sondern ich will der Mensch werden, der Gott will, dass ich er bin, die ihm oder ihr gut tun, die meiner Familie gut tun, die meinen Freunden gut tun. Und damals habe ich noch nicht noch nicht annähernd geahnt, dass ich mal im Gemeindedienst sein darf, aber die den Menschen in der Gemeinde gut tun. Auch wenn das manchmal zu Lasten der Kräfte ist. Und ihr Holler-Mitarbeiter, ihr wisst, dass die häufig dabei sind, wenn die 2 Wochen rum sind, ist man ganz schön geschlaucht. Aber man weiß, welche Kraft man investiert hat und welche Kraft und welche Liebe man von Gott wiederbekommen hat. Und ich wünsche das allen von euch, dass ihr diesen Punkt in eurem Leben schon habt oder auch haben werdet, dass ihr wisst, wann eine Neugeburt dran ist und wie sie sich vollziehen kann.